ARD.
Die Israelis sind gewohnt, nur Kritik zu verstehen, wenn es eine Art von Ohrfeige ist.
Das sagt der israelische Historiker Moshe Zimmermann und hat deshalb eine ganz klare Forderung an Kanzler Merz, wenn der heute nach Israel reist: Zivilcourage zeigen. Wir schauen im Podcast darauf, was von den Gesprächen mit Ministerpräsident Netanyahu zu erwarten ist.
Außerdem geht es um den Stand der offiziellen Friedensgespräche für den Gazastreifen. Nur so viel: Vermittler Qatar ist gerade eher skeptisch.
Skeptische Beteiligte, das lässt sich wohl auch über die anderen Friedensgespräche sagen, die zurzeit in Miami geführt werden. Da geht es um eine mögliche Lösung für den Ukraine-Krieg. Auch da schauen wir auf den aktuellen Stand.
Währenddessen hat es aber auch wieder heftige Luftangriffe auf die Ukraine gegeben. Da hören wir rein, wie eine Betroffene die Situation dort gerade erlebt.
Und wir hören, wie es den Menschen geht, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind.
Hallo, ich bin Mareike Makosch aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 6. Dezember um 15 Uhr. Ja, Kanzler Merz ist dieses Wochenende im Nahen Osten unterwegs. Heute war er in Jordanien und hat sich dort mit König Abdullah getroffen. Aber der kritischere Teil der Reise beginnt heute Abend. Da geht's für Merz dann weiter nach Israel. Erstmal wird er von Präsident Herzog empfangen. Morgen steht dann ein Treffen mit Ministerpräsident Netanyahu auf dem Programm. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie die Stimmung so ist.
Es war ja nicht gerade das beste Verhältnis die letzten Monate zwischen Merz und Netanyahu. Merz hat immer wieder kritisiert, wie Israel im Gazastreifen vorgegangen ist. Und zwischendurch wurden ja sogar die Waffenlieferungen dann nach Israel beschränkt. Das ist jetzt zwar seit 2 Wochen wieder aufgehoben, aber Israel war über die Einschränkung natürlich nicht gerade happy. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch nachwirkt. Außerdem ist Merz auffällig spät in seiner Amtszeit erst in Israel, nämlich nach 7 Monaten. Seine Vorgänger waren da immer deutlich früher dran und wer weiß, wie Netanyahu das interpretiert. Unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer hat sich genau dazu umgehört.
Der renommierte israelische Historiker Moshe Zimmermann sieht einen Grund für die späte Visite.
Es ist für einen deutschen Politiker heute etwas unangenehm ist, irgendwo in Verbindung gebracht werden mit der israelischen Regierung. Das ist eine Regierung, die rechtsextrem ist. Und deswegen hat man als Europäer, als deutscher Bundeskanzler eben große Probleme.
Sagt Israeli Zimmermann, der die israelische Regierung im Krieg mit Gaza immer wieder kritisiert hat. Es komme hinzu, dass jetzt eine Waffenruhe im Gazastreifen herrscht und damit ein Besuch in Israel für die Bundesregierung besser zu rechtfertigen sei. Und
das ist jetzt der Ausweg. Statt Netanyahu nach Berlin einzuladen, kommt der Herr Merz von Berlin nach Israel. Wenn jemand nach Deutschland kommt und es gibt gegen ihn einen Haftbefehl, dann muss die deutsche Polizei einschreiten.
Bereits kurz nach seiner Amtseinführung geriet Merz unter Druck, als er Netanyahu nach Berlin einlud, obwohl der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Netanyahu erlassen hatte. Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auch jetzt steht Merz unter Druck. Der Besuch könne ein falsches Signal senden, während der Konflikt in Gaza anhält und die Gewalt im Westjordanland weiter eskaliert, sagt der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff.
What's happening in Gaza and what's happening in the West Bank?
Wenn man verfolgt, was in Gaza und im Westjordanland passiert, kann man verstehen, wenn der deutsche Kanzler fragt, warum das passiert und wo das hinführt. Das frage ich mich, das fragen sich viele Israelis derzeit. Wie lange dauert der Krieg noch und was sind unsere Ziele? Jeder deutsche Kanzler sollte das zur Sprache bringen, egal ob Netanyahu zuhört oder nicht.
Whether Netanyahu listens to it more or less, I think it's important that Germany says what she needs to say.
Er gibt gleichzeitig zu bedenken, dass sich sowohl die allgemeine Sicherheitslage in Israel als auch in Deutschland verschärft hat. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann formuliert seine Erwartungen an den Kanzlerbesuch. Der Bundeskanzler müsse Zivilcourage zeigen und Themen wie Siedlergewalt offen ansprechen.
Es ist immer das Problem mit den Deutschen. Sie entscheiden sich dafür, kritisch zu äußern. Aber die Art, wie sie sich äußern, kommt nicht als Kritik in Israel an. Die Israelis sind gewohnt, nur Kritik zu verstehen, wenn es eine Art von Ohrfeige ist.
Zimmermann rät dem Kanzler auch zu einem Besuch auf der palästinensischen Seite und zum Austausch mit der Opposition.
Ja, ein Besuch in den Palästinensergebieten ist zwar nicht geplant, allerdings hat Merz vor seiner Reise mit Palästinenserpräsident Abbas telefoniert und sein Sprecher hat danach betont, dass das Ziel weiterhin eine Zwei-Staaten-Lösung sein muss. Israel lehnt das ja aber ab, also auch da werden die Gespräche sicher schwierig.
Parallel dazu gibt es ja auch weiterhin die offiziellen Friedensgespräche. Wie ist da der Stand?
Da vermittelt ja Katar und da geht es wohl eher stockend voran. Der katarische Ministerpräsident Scheich Al-Thani hat bei einer Podiumsdiskussion heute gesagt, dass es eigentlich nicht wirklich einen Waffenstillstand gibt, sondern dass man eher sagen müsste, die Gewalt hat nachgelassen und dass für die nächste Phase im Friedensprozess erst Israel komplett aus dem Gazastreifen abziehen müsste und danach sieht es erstmal nicht aus. Also auf jeden Fall keine leichte Aufgabe da heute und morgen für Merz.
Dann lass uns mal beim Thema Friedensverhandlungen bleiben. Seit Donnerstag geht es in Miami um den anderen großen Krieg. Da sitzen Vertreter aus den USA und der Ukraine zusammen. Gibt es da irgendwelche Infos, wie die Gespräche verlaufen?
Ja, es gibt halt einen großen Knackpunkt. Beide Seiten sagen, am Ende kommt es halt eben darauf an, ob Russland zu einem Frieden bereit ist. Am Dienstag hatten die Amerikaner sich ja auch mit Putin getroffen. Der bleibt aber wohl erstmal bei seinen sehr harten Forderungen. Also in dieser Sache eigentlich erstmal keine wirklichen Fortschritte. Es ging bei den Gesprächen jetzt in Miami aber wohl auch um die Sicherheitsvereinbarungen, die die Ukraine fordert. Da hat es wohl eine Einigung auf Eckpunkte gegeben und auf notwendige Abschreckungsmittel, um einen dauerhaften Frieden zu sichern. Aber eben ganz interessant, die Amerikaner sprechen ganz bewusst von Sicherheitsvereinbarungen und nicht von Sicherheitsgarantien, die die Ukraine fordert. Das ist ein kleiner, aber halt doch feiner Unterschied.
Und die Russen sitzen ja eben in Miami nicht mit am Verhandlungstisch.
Genau.
Während also versucht wird, auf diplomatischem Weg zu einer Lösung zu kommen, gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht eine Ölraffinerie und eine Fabrik für Granathülsen in der von Russland besetzten Region Luhansk beschossen. Ja, aber auch Russland hat die Ukraine wieder massiv attackiert. Letzte Nacht war es besonders heftig.
Besonders heftig, ja. Es soll sogar einer der größten Angriffe aus der Luft seit Kriegsbeginn gewesen sein. Russland hat in der Nacht zu heute vor allem Infrastruktur und Energieanlagen in 8 ukrainischen Regionen attackiert, darunter Kiew, Saporischschja, Lviv und Dniepropetrovsk. 653 Drohnen und 51 Raketen haben die Behörden gezählt. Tausende Menschen sind wieder ohne Heizung, Strom und Wasser. 9.500 Einwohner allein in der Region Odessa. Auch ein Bahnhof in der Nähe von Kiew wurde getroffen, also wirklich zum großen Teil zivile Infrastruktur.
Wie gehen die Menschen denn damit um in den betroffenen Gebieten?
Ja, in Kiew zum Beispiel suchen die Menschen in den U-Bahn-Stationen Schutz vor den Angriffen. Sie bauen dann auf den Bahnsteigen kleine Zelte auf, schlafen auf Isomatten, soweit das eben geht, wenn die U-Bahnen rein und rausfahren. Viele haben eben keine eigenen Schutzkeller und kommen dann mit ihren Kindern und Haustieren dahin. Olena Chomik lebt etwas außerhalb von Kiew und letzte Nacht ist neben ihrem Wohnblock eine Lagerhalle durch einen russischen Luftangriff komplett zerstört worden und sie ist den Tränen nahe.
Wenn die Ukraine fällt, wird sich diese Seuche in der ganzen Welt ausbreiten. Die Ukraine trägt derzeit die ganze Welt auf ihren Schultern. Die Welt sollte zur Besinnung kommen. Sie sollte uns helfen, denn wir haben keine Kraft mehr. Wir tun bereits Dinge, die unsere Fähigkeiten übersteigen. Nur Gott weiß das und hilft uns durchzuhalten. Wie klein die Ukraine ist, wie groß Russland ist, wie groß die Welt ist. Und sie steht einfach da und sieht gleichgültig zu, wie wir bluten. Wie kann das sein?
Ja, wirklich eine schreckliche Situation für die Menschen in der Ukraine und das jetzt seit fast 4 Jahren. Viele mussten und müssen immer noch deshalb ihre Heimat verlassen und finden auch hier bei uns ein neues Zuhause. Viele dachten dabei bestimmt nicht, dass die Übergangslösung, um sich erstmal in Sicherheit zu bringen, zu einer Dauerlösung werden würde. Ne?
Ja, aber viele leben und arbeiten jetzt eben in Deutschland und können sich auch vorstellen, hier zu bleiben. Zum Beispiel eine 7-köpfige Familie, die im Kreis Anhalt-Bitterfeld untergekommen ist. Martin Krause hat sie besucht.
Viktoria Marciniuk schüttelt energisch den Kopf. Friedensverhandlungen, okay, aber Gebiete abtreten an Russland? Für die 42-Jährige unvorstellbar.
Das ist unmöglich, das ist verboten. Ich will dein Land, dann du musst mir das geben. Nein, ist das Demokratie?
Die Mutter von 5 Kindern sitzt am Küchentisch in ihrer Wohnung in Bitterfeld. Die Familie stammt aus Chmelnytskyi, einer Industriestadt im Westen der Ukraine.
Es gibt viele gestorbene Menschen und wir müssen etwas für Zukunft denken. Wir versuchen hier auch, sich integrieren.
Nach 4 Jahren hat sich die Familie in der neuen Heimat gut eingelebt, sagt Victoria. Ihre jüngeren Kinder besuchen die Schule. Die ältesten Töchter, Olesja und Marina, haben soeben ihr Studium aufgenommen.
Momentan studiere ich Innenarchitektur in Halle und ich studiere Politikwissenschaft und Soziologie. Ich muss erst 4 Jahre studieren und dann, ich kann es mir vorstellen, in Deutschland zu bleiben.
Immer mehr ukrainische Familien wollen dauerhaft in Deutschland bleiben. Das geht aus Befragungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Auch Familienvater Roman Maziniok kann sich das inzwischen vorstellen.
Ich arbeite zurzeit als Maler in Deutschland. Für meine Familie besser bleiben in Deutschland, in der Ukraine nicht so gut.
Etwa die Hälfte der nach Deutschland geflüchteten Ukrainer hat bereits einen Job. In Sachsen-Anhalt sind es etwa 6.500 Menschen. Angesichts des Fachkräftemangels werden sie auch dringend benötigt, heißt es von der Landesagentur für Arbeit. Mario Villa, der Ortsbürgermeister von Rotsch bei Bitterfeld, unterstützt die ukrainische Familie von Anfang an. Er weiß, dass der Start in der neuen Heimat nicht einfach war.
Viele Leute vermuten, dass die Ukrainer nicht zu Recht hier sind. Aber meine Meinung ist, die haben sich's nicht ausgesucht. Die kommen hierher und müssen ihre Heimat verlassen und versuchen zu arbeiten. Und warum sollen die das nicht so können, wie wir das auch können? Ja?
So wohl und sicher sich die ukrainische Familie in Sachsen-Anhalt auch fühlt. Victoria Maziniok hofft, dass in ihrer alten Heimat bald Frieden einkehrt.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Mareike Markosch aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.